hören den Springer Medizin Podcast.
Hallo zu unserer heutigen Folge der ZFA Talks, unserer Podcast-Reihe, in der wir immer ein Thema aus der Zeitschrift für Allgemeinmedizin besprechen. Heute geht es um ein Krankheitsbild, das auch in der allgemeinmedizinischen Praxis eine Rolle spielt. Und zwar um die Acne inversa, auch Hydradenitis suppurativa genannt. In Deutschland sind schätzungsweise 800.000 Personen davon betroffen, also ungefähr 1% der Bevölkerung. Leider braucht es teilweise bis zu 9 Jahre, bis die Diagnose Acne inversa am Ende gestellt wird. Hier besteht also wirklich Handlungsbedarf und deswegen sprechen wir in dieser Folge darüber, wie die Betroffenen besser versorgt werden können. Dazu habe ich Dr. Anne Lodde eingeladen. Sie ist Internistin, Hausärztin und arbeitet in einer Praxis in Münster-Amelsbüren, die seit ein paar Jahren ein Acne inversa Zentrum ist. Aufgebaut wurde das Zentrum im Rahmen eines Projektes, das vom gemeinsamen Bundesausschuss gefördert wird. Es heißt Evaluation eines strukturierten und leitlinienbasierten multimodalen Versorgungskonzepts für Menschen mit Acne inversa, kurz ESMAIL. Frau Lodde kennt sich also bestens aus mit der Versorgung der Acne inversa und berichtet in dieser Folge von ihren Erfahrungen und spricht auch über neu in die aktuelle Leitlinie aufgenommene Therapien. Ich freue mich, dass Sie da sind, Frau Lodde. Hallo.
Hallo, Frau Aslak.
Frau Lodde, die Acne inversa ist ja eine wirklich leidvolle Erkrankung. Welche Symptome zeichnen die Acne inversa denn aus?
Also die Acne inversa ist durch 3 Hauptläsionen gekennzeichnet. Das ist einmal der Knoten, der muss mindestens 0,5 cm Durchmesser haben, der ist sehr fest. Dann gibt es den Abszess, der ist etwas größer, weicher, so wie so ein Kissen fühlt er sich meistens an. Und hier ist Flüssigkeit eingeschlossen oder auch Eiter. Und dann gibt es die drainierende Fistel. Die ist dadurch gekennzeichnet, dass da eben Flüssigkeit austritt, wenn man an einer anderen Stelle benachbart davon draufdrückt. Das sind die 3 Hauptkriterien. Und diese 3 Entitäten werden auch in dem Score benutzt, der den Schweregrad der Acne inversa beurteilt, nämlich den IHS 4 Score, den Hidradenitis Suppurativa Severity Scoring System Score. Genau, da werden Knoten mal 1 gerechnet, Abszesse mal 2 und Fistel mal 4 gerechnet.
Okay, das heißt, also es können auch jeweils nur eine Art von diesen Läsionen auftreten?
Genau, zum Beispiel in den Anfangsstadien ist es eben so, dass manchmal nur Knoten sozusagen da sind. Das ist sozusagen ein Progress der Erkrankung, ne? Also wenn die drainierende Fistel ist eben schon ein fortgeschrittenes Krankheitsstadium.
Und was weiß man über die Pathophysiologie, also auch jetzt gerade so in Abgrenzung vielleicht auch zu anderen Krankheitsbildern? Gibt es da schon Erkenntnisse?
Also die ist noch nicht komplett verstanden, die Pathophysiologie. Man kann sich das so ganz gut als 2-stufigen Prozess vorstellen. Das ist einmal der physische Haarfollikelverschluss durch eine Hyperkeratose, also durch ein zu viel an Hornpartikeln. Dadurch wird der Haarfollikel verschlossen. Und alles, was auf der Haut ist, also Bakterien, Haarenden, werden in den Follikel eingeschlossen. Und irgendwann platzt der Follikel nach innen auf. Und der 2. Einflussfaktor, der eine wichtige Rolle spielt, ist eine übermäßige Immunreaktion, die dann passiert. Dieses Eingeschlossene im Follikel wird eben als fremd erkannt. Und darauf wird reagiert, aber eben überschießend reagiert. Und diese beiden Komponenten sind nicht bei allen Patienten gleich stark ausgebildet. Einige haben vermehrt diese Komponente des Haarfollikelverschlusses und andere haben eher diesen inflammatorisch-entzündlichen Prozess. Und in diesem Prozess bilden sich eben schneller Fisteln und auch stärkere Entzündungen. Und das ist später wichtig für die Therapieentscheidung, weil man die beiden Arten so ein bisschen unterschiedlich auf die Therapiemöglichkeiten ansprechen.
Wenn wir jetzt gerade auch noch so ein bisschen am Anfang sind, es gibt ja auch verschiedene Begrifflichkeiten. Ich habe es ja am Anfang genannt, die Acne inversa und die Hydradenitis suppurativa. Haben Sie denn da irgendeine Vorliebe oder?
Genau, also man muss sagen, dass eigentlich beide Begriffe die Erkrankung gar nicht so gut widerspiegeln. Der Begriff Acne inversa, da denken viele an Akne, an die Gesichtsakne. Das verharmlost die Erkrankung tatsächlich ziemlich. Inversa ist korrekt, weil es eben an den inversen Hautfalten auftritt, also an den Leisten vor allem, im Intimbereich, an den Po-Falten und unter den Achseln und unter den Brüsten sind die Hauptauftrittsgebiete. Und der Begriff Hydradenitis suppurativa ist zum einen mal kaum aussprechbar und weist auf die Schweißdrüsen hin. Und das weiß man, dass das eigentlich gar nicht der richtige Auslöser ist. Es gibt in Frankreich, wird die Erkrankung Morbus Venu genannt, nach dem Erstbeschreiber Venu. Und das beschreibt eigentlich die Erkrankung deswegen besser, weil einfach das Wort Morbus, nämlich Krankheit, drin vorkommt. Und damit ist es eher so auf dem Stellenwert, wie auch der Morbus Crohn zum Beispiel, und kriegt eben dadurch einfach einen anderen Stellenwert. Es ist ja zum Beispiel so, dass die Patienten dadurch, dass es eben Acne inversa in aller Regel heißt, auch Pflegedienste schwierig zu bekommen sind, weil eben nicht verstanden wird, warum der Pflegedienst gebraucht wird. Aber wenn eben zum Beispiel nach einer Operation oder eben wenn große Abszesse da sind und eine Wundversorgung im Intimbereich oder unter den Achseln, das schafft man alleine teilweise gar nicht. Dann muss man entweder eben die Angehörigen dazu rufen oder eben auch einen Pflegedienst, wenn man alleine ist. Und das steht hinter dem Begriff Akne ja so erstmal in der Vorstellung gar nicht so gut.
Aber bei Ihnen in der Praxis nutzen Sie dann Akne inversa?
Wir benutzen im Alltag tatsächlich Akne inversa, ja.
Okay. Dann bleiben wir auch erstmal dabei, auch wenn mir Morbus Venue ganz gut gefällt eigentlich.
Mir auch tatsächlich, aber ist es hier nicht angekommen, genau.
Ist es denn tatsächlich wichtig, gerade weil Sie die Acne vulgaris angesprochen haben, das auch als Differentialdiagnose auszuschließen? Also ist das eine oft gestellte Falschdiagnose?
Also die Acne vulgaris nicht, die findet ja vor allem im Gesicht im Prinzip statt. Die Acne conglobata kann man noch beachten, die von der Lokalisation aber auch eher an Rücken und Brust stattfindet. Aber eben schon auch anders behandelt wird als die Acne inversa. Und was ganz wichtig ist, auszuschließen als Differentialdiagnose, sind Karzinome. Ne? Plattenepithelkarzinome zum Beispiel, Melanome natürlich, sieht natürlich auch anders aus. Und dann, ganz ist aber total selten, habe ich zum Beispiel noch nie gesehen, ist das Pyoderma gangrenosum. Das ist eine ganz, ganz seltene Differentialdiagnose, die aber durchaus gewisse Ähnlichkeiten haben kann mit einem großen fluoriden Abszess. Und der Sinus pilonidalis, das ist ja eine Erkrankung am Steißbein, eine Steißbeinfistel. Und die alleine ist keine Acne inversa. Es ist nur so, dass Patienten mit dem Sinus pilonidalis oft eben auch an anderen Stellen Abszesse haben. Und in Zusammenschau ist es dann eben eine Acne inversa.
Also es scheint ja doch relativ eindeutige Kriterien zu geben, wie man die Acne inversa diagnostiziert. Wieso braucht es denn dann so lange, bis die Diagnose gestellt wird?
Es ist so, dass tatsächlich im Laufe eines Lebens fast jeder Mensch einmal einen Abszess entwickelt. Und das ist dann selbstverständlich keine Acne inversa. Es ist nur so, dass wenn Patienten sich mit einem Abszess in der Notaufnahme oder auch beim Hausarzt oder beim Dermatologen oder bei der Gynäkologin vorstellen, eben meistens der Fokus auf diesen Abszess gelegt wird und dieser Abszess behandelt wird. Und die eben alles entscheidende Frage nicht gestellt wird, ist das ihr erster Abszess? Wenn die Frage mit Ja beantwortet wird, alles okay, dann behandelt man den Abszess und gut. Wenn die Frage aber mit Nein beantwortet wird, dann sollte man eben die Frage stellen, die auch eine wirklich ganz hohe Spezifität hat von über 90%. Haben Sie in den letzten 6 Monaten mehr als einen Abszess gehabt an den eben besprochenen Regionen, nämlich unter den Achseln, unter den Brüsten, im Leistenbereich, eben an den inversen Hautfalten? Und wenn diese Frage mit Ja beantwortet wird, dann ist die Diagnose Acne inversa extrem wahrscheinlich.
Was ja auch ist, dass die Acne inversa ja eigentlich eine dermatologische Erkrankung ist, aber ja auch sehr viele Komorbiditäten mit ihr einhergehen. Was ist hier denn wichtig? Auf was muss man da achten?
Also an Komorbiditäten sind auf jeden Fall das Übergewicht zu nennen, dann der Diabetes und die arterielle Hypertonie und überhaupt das Auftreten von kardiovaskulären Erkrankungen, weil eben durch diesen ständigen Entzündungsprozess, den die Acne inversa mit sich bringt, das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen deutlich erhöht ist. Und dann ist es eben der Morbus Crohn, der oft der eben auch oft auftritt mit einer Acne inversa zusammen. Es ist ja auch eine fistulierende Darmerkrankung. Und tatsächlich sind Depressionen eine ganz große Komorbidität. Da ist natürlich die Acne inversa sozusagen die Henne, der Anfang, und daraus entwickelt sich eben leider Gottes oft eine Depression.
Das heißt, Sie machen, wenn Sie eine Acne inversa stellen, dann auch nochmal so ein gesamtes Check-up und fragen das alles ab?
Also wir in der Hausarztpraxis haben da natürlich, das ist unser alltäglich Brot, natürlich sicherlich einen geschärften Blick für diese Erkrankungen. Und da würden die Patienten natürlich darauf regelmäßig screenen. Und die meisten Patienten sind bei uns aber ja nicht hausärztlich angebunden, sondern eben werden uns zugewiesen. Und da werden die Patienten eben nochmal spezifisch auf diese Komorbiditäten hingewiesen und vielleicht selber geschult, auf Symptome zu achten. Und vielleicht auch vorsichtig eine Bitte an den Hausarzt natürlich weiterzugeben, ob vielleicht in dem Fall regelmäßiger auf diese Dinge gescreent werden kann.
Okay, das heißt also, wenn in einer Nicht-Schwerpunkt-Hausarztpraxis die Diagnose gestellt wird, würden Sie sagen, auf jeden Fall auch weiter überweisen an ein Schwerpunktzentrum oder in die Dermatologie, damit dann eben genau auf diese vielseitigen Sachen geachtet werden kann.
Auf jeden Fall eben, damit tut man dem Patienten wirklich sicherlich einen der allergrößten Gefallen, nämlich die Weiterleitung an ein Akne-Inversa-Zentrum. Es ist für den Hausarzt ein gutes Gefühl, dem Patienten eine Adresse weitergeben zu können. Und es ist für den Patienten eben wirklich gut, da in eine strukturierte Versorgung eingeschlossen werden zu können. Ne, diese Akne-Inversa-Zentren sind ja eben nach dem SMAEL-Projekt sozusagen nach den Kriterien des SMAEL-Projektes aufgebaut worden. Das sind einfach ganz klare Versorgungskriterien, die eben ein multimodales Therapiekonzept mit sich bringen. Und da ist der Patient einfach ganzheitlich gut betreut. Mhm. Und es ist ja nun auch in der Hausarztpraxis so. Ich meine, wir haben nun mal ja auch nicht im Alltag die Zeit, diese sehr aufwendige Erkrankung und die damit auch sehr aufwendigen Patienten, das muss man schon sagen, in der Gänze der Zeit zu beurteilen. Wenn ich die Patienten hier zum Erstgespräch habe oder eben zur Vorstellung der Therapie, dann ist das ein besonders langer Termin und das ist so mal eben als normaler Sprechstundentermin ja überhaupt nicht abbildbar.
Sie haben ja schon die unterschiedlichen Schweregrade auch der Erkrankung angesprochen. Das fände ich ganz gut, da nochmal vielleicht so ein bisschen einen Überblick zu geben, was es da gibt und was es dann vielleicht auch therapeutisch für Unterschiede macht.
Also es gibt die Schweregrade, die werden nach Hurley beschrieben, der Hurley-Grad. Der Grad 1, da beschreibt man einzelne entzündliche Läsionen. Der Hurley-Grad 2 sind einzelne Vernarbungen und auch einzelne Fisteln. Und der Hurley-Grad 3 sind Narben und Fisteln und da ist teilweise gar kein normales Gewebe mehr zu erkennen. Das ist der Hurley-Grad 3 und dieser Hurley-Grad ist wichtig für die Einteilung, aber wichtig für die Krankheitsaktivität ist dieser IHS-4-Score, den ich am Anfang erklärt habe. Und diese beiden Scores wurden auch im SMAEL-Projekt verwendet und wir verwenden sie eben auch in der Praxis zur Einteilung des Schweregrads eben und der Krankheitsaktivität und auch zur Verlaufsbeurteilung und zur Beurteilung des Therapieansprechens.
Und gerade in der Therapie hat sich ja doch einiges getan. Das wird auch in der neuen S2K-Leitlinie abgebildet. Aufgenommen wurden einerseits einige neue Biologika, aber auch die Kombinationstherapie mit Radiofrequenz und gepulstem polychromatischem Licht. Diese spezielle physikalische Therapie ist als sogenannte Leittherapie bekannt. Und über ein paar Aspekte würde ich hier gerne sprechen. Einmal zu Beginn, bevor wir auf die neueren Therapieformen eingehen, wie ist denn der Stellenwert von Antibiotika? Also spielt das eine Rolle bei der Akne inversa und worauf muss man hier achten?
Antibiotika spielen eine Rolle, vor allem die lokale Antibiotikatherapie mit Clindamycin, mit dem Clindamycin-Gel ist da ganz, ganz wichtig und die sollte quasi jeder Akne inversa Patient bekommen, zumindest in den Anfangsstadien. Mit der Antibiotikatherapie in Tablettenform, also mit der systemischen Therapie, sollte man das Patientengut dafür sehr gut auswählen, weil die Antibiotikatherapie oft, wenn überhaupt, nur eine Besserung für die Dauer der Anwendung bringt. Und danach kommt der Prozess wieder. Das heißt, wenn ein Patient vor einem sitzt, der wirklich eine hochakute inflammatorische Situation hat und jetzt Alltagsbeispiel am Wochenende irgendwo auf eine Feier eingeladen ist, einfach sagt, das geht so nicht, man es aber irgendwie auch nicht inzidieren kann, dann kann man das durchaus mal mit einem Antibiotikum ja runterkochen zum Beispiel. Aber insgesamt ist eben der Benefit von Antibiotikern doch eher gering. Die Patienten haben oft lange Historien mit vielen Antibiotikern hinter sich, sind da selber auch kritisch und zurückhaltend in der Einnahme, was ja auch durchaus begründet ist.
Mhm, ja. Eine neuere Therapieform bei der Akne inversa sind ja auch die Biologika. Wann werden diese denn eingesetzt?
Also es ist gut und wirklich wichtig, dass es diese Biologika gibt und dass auch die pharmazeutische Industrie die Akne inversa jetzt mit in den Fokus genommen hat, weil dadurch die Erkrankung eben auch nochmal ganz viel an Bekanntheitsgrad gewinnt. Biologika sind ja auch schon ganz lange bekannt aus der Therapie der Psoriasis und auch des Morbus Crohn. Die Effektivität, muss man sagen, ist bei der Akne inversa nicht so gut wie bei den anderen Erkrankungen, weil eben es nicht nur eine rein inflammatorische Erkrankung ist, sondern eben ja auch dieser dieser physische Haar-Follikel-Verschluss mit dazukommt. Und deswegen ist es eben ganz wichtig, eine gute Patientenauswahl zu treffen. Die Patienten mit diesem entzündlichen Verlauf, mit der überschießenden Immunreaktion, die sind sicherlich eher gut geeignet für eine Biologikatherapie. Und die Patienten, die eben diesen Haar-Follikel-Verschluss haben, die profitieren auf jeden Fall fast gar nicht von der Biologikatherapie. Was man aber eben sagen muss, dass die Biologikatherapien ja natürlich ein durchaus nicht zu vernachlässigendes Nebenwirkungsspektrum haben und deswegen auch erst ab einem Schweregrad 2 überhaupt indiziert sind und eben auf gar keinen Fall für einzelne Läsionen eingesetzt werden sollten. Und es ist so, dass wenn man mit einem Biologikum einmal begonnen hat und der Patient dann sagt, dass er sich das doch anders überlegt hat oder dass eben doch in dem Moment die Nebenwirkungen möglicherweise überwiegen, dann ist diese Therapieoption mit diesem Biologikum nicht nochmal sinnvoll möglich zu beginnen, weil dann mit einem Wirkverlust des Biologikums zu rechnen ist. Das ist bei der Lichttherapie zum Beispiel anders. Wenn die Erkrankung dann in einem gut kontrollierten Zustand ist, dann kann man die Abschnitte auch verlängern oder auch die Therapie mal ganz absetzen und noch bedarfsweise anwenden. Da ist nicht mit einem Wirkverlust zu rechnen. Da kann man die Therapie eben immer wieder bei Bedarf beginnen. Welchen Fakt ich noch ganz wichtig finde bei den Biologikern ist, dass die Biologika wirken bei ungefähr 50% der Patienten und es gehen ungefähr 50% der Läsionen unter der Therapie zurück.
Neu in die Leitlinie aufgenommen wurde ja auch die physikalische Lichttherapie, die wir auch bereits angesprochen haben. Wie setzt sich diese denn zusammen und welche Wirkungsweise vermutet man und welche Effekte sind hier zu sehen?
Also die physikalische Lichttherapie besteht aus intensiv gepulstem Licht und Radiofrequenz. Man vermutet, dass die Effekte da liegen, dass es antibakterielle Wirkung hat, dass es zu einer Reduktion der Talgproduktion kommt, eine entzündungshemmende Wirkung hat, die Durchblutung fördert und auch eine Gewebeneubildung anregt. Unter der Lichttherapie ist die Erkrankung gut zu kontrollieren, die entzündlichen Läsionen, vor allem eben in den milden Stadien, gehen gut zurück und das mit einem sehr geringen Nebenwirkungsspektrum. Auch kann man gut beobachten, dass Narbengewebe, was oft eben sehr fest und sehr kontrakt ist und dadurch zu einer Bewegungseinschränkung beim Patienten führt, unter der Therapie weicher wird und das Gewebe dehnbarer wird. Im Moment ist es so, dass die physikalische Lichttherapie nur von sehr vereinzelten Krankenkassen übernommen wird. Es ist aber so, dass das ESMAIL-Projekt eben so gute Daten gezeigt hat und jetzt so hohe Wellen schlägt, dass sogar der GBA, der gemeinsame Bundesausschuss, sich dem Thema der allgemeinen Rückerstattung nun angenommen hat.
Gut, dann nochmal, um das so ein bisschen zusammenzufassen. Also was empfiehlt denn die S2K-Leitlinie, die jetzt 2024 veröffentlicht wurde, für die Erstlinientherapie für eben milde und mittelschwere Formen der Acne inversa?
Die Therapie der milden bis mittelschweren Acne inversa beinhaltet die topische Gabe von Clindamycin. In akuten Fällen gibt es auch die Möglichkeit, mal Cortison in den Abszess zu injizieren. Das ist aber als Akutmaßnahme zu verstehen, ähnlich wie eine Inzision. Und an physikalischen Therapien gibt es den JAK-Laser und die Therapie aus Licht- und Radiofrequenz, wobei nur die Lichttherapie explizit zur Therapie eben der Acne inversa auch zugelassen ist. Hier gibt es gute Studiendaten aus der Relief-Studie, die zeigt, dass die Lichttherapie zusammen mit dem topischen Clindamycin zu einem guten Rückgang der entzündlichen Läsionen führt, eben besser als die Clindamycin-Gabe alleine, so wie es eben auch in der Leitlinie ja empfohlen ist und auch mit aufgenommen ist, weil es eben so wichtig ist, dass die Patienten eine gute Hautpflege und eine adäquate Schmerztherapie erhalten.
Eine weitere Säule in der Behandlung ist ja auch die chirurgische Therapie. Wann kommt diese denn zum Einsatz?
Also es gibt da die Kriterien von Professor Bechara, der sagt, dass eine Operation auf jeden Fall sein muss, wenn ein Verdacht auf Malignität besteht, natürlich. Dann bei kontrakten Narben und bei ausgeprägten Fistelgängen. Es ist eben so, dass die Operation in der Regel von den Patienten nicht gewünscht wird oder sie sich das tatsächlich einfach nicht mehr zutrauen, weil das sind Operationen, die dann meistens mit großen Wundflächen einhergehen, mit monatelanger Wundheilung, mit längeren Ausfallzeiten. Das kann sich ein berufstätiger Mensch oder auch eine junge Mutter, die kann das einfach nicht stemmen und diese langen Ausfallzeiten kompensieren. Und oft haben die Patienten eben auch schon mehrere Operationen hinter sich, die tatsächlich oft traumatisierend waren, eben weil dieser langwierige Heilungsprozess an den Stellen da ist, die auch eben auch selber oft gar nicht versorgt werden können und man eben Angehörige oder einen Pflegedienst mit einbeziehen muss, was natürlich gerade in den Regionen, in denen die Operationen stattfinden, mit einem besonderen Schamgefühl behaftet ist, von den Schmerzen mal ganz abgesehen. Deswegen trauen sich die meisten eine erneute Operation einfach nicht zu.
Ja, sehr verständlich. Und haben Sie denn das Gefühl, dass mit diesen ganzen Maßnahmen die Erkrankung, ich sage jetzt in den meisten Fällen, gut kontrollierbar ist?
Man kann die Erkrankung wirklich gut kontrollieren, wenn sie früh erkannt wird. Und das ist eben vor allem in den milden Stadien und den mittelschweren Stadien, wenn sie da erkannt wird und eben der multimodalen Therapie zugeführt wird, dann ist die Erkrankung gut zu kontrollieren. Dann kann sie zum Stillstand kommen. Das ist eine sehr floride Erkrankung. Es kann immer wieder an einzelnen Stellen zu akuten Inflammationen kommen, aber dass eben das Gesamtbild der Erkrankung eben messbar am Lebensqualitätsindex und an dem IHS-4-Score insgesamt sich durch das multimodale Therapiekonzept deutlich verbessert. Das sind ja die Kriterien, die wir vor jeder Therapiesitzung abfragen und so eben gut evaluieren können, ob die Therapie anschlägt oder nicht. Durch den Lebensqualitätsindex und den IHS-4-Score hat man ja eben zwei messbare Kriterien, die den Therapieerfolg widerspiegeln, beziehungsweise den Therapieverlauf widerspiegeln.
Betont nochmal, wie wichtig die frühe Diagnose ist.
Absolut, das ist wirklich das A und O. Ne? Und die ja eben so mit dieser einfachen Frage eben schon wirklich relativ schnell und früh theoretisch zu klären ist.
Ja, Sie sind ja jetzt schon einige Jahre tätig in dem Acne Inversa Zentrum und haben ja auch im Rahmen dieses SMILE-Projektes sicher auch viel mitgenommen und viel gelernt. Haben Sie denn was Sie so besonders, ich sag mal, beeindruckt hat oder was Ihnen besonders am Herzen liegt?
Ja, tatsächlich schon, dass es eben so ist, dass die Acne Inversa Therapie eben mehr ist als die Behandlung eines lokalen Abszesses, sondern dass eben dieses multimodale Versorgungskonzept eben aus Wundtherapie, aus der Lichttherapie und auch aus der strukturierten Patientenedukation eben das zusammen den Benefit für den Patienten bringt. Ein großes Dankeschön muss man, also darf ich vielleicht an dieser Stelle auch einmal loswerden an alle Anwenderinnen und Anwender und Wundtherapeutinnen und Wundtherapeuten und das multimodale Therapiekonzept eben mit unterstützen, die mit so viel Einsatz und Empathie uns und sich um unsere Acne Inversa Patienten kümmern und die für die Patienten meist eben alle 14 Tage ein ganz fester und zuverlässiger Ansprechpartner sind und damit auch eine ganz wichtige Stütze im Umgang mit der Erkrankung und vor allem mit den damit einhergehenden Belastungen im Alltag. Danke an euch. Ohne euch wäre die Versorgung der Patienten so nicht möglich.
Ja, super. Ja, dann vielen Dank. Haben Sie denn sonst noch abschließend was Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen mitgeben möchten?
Ja, also was der Hausarzt tun kann, bei dem sich der Patient vorstellt mit einem Abszess, ist eben diese jetzt schon mehrfach erwähnte berühmte Frage stellen. Ist das Ihr erster Abszess oder hatten Sie schon häufige Abszesse an den besonderen Lokalisationen eben unter den Achseln, unter den Brüsten, im Intimbereich, an der Po-Falte, eben an den inversen Hautfalten. Den Patienten mit seiner Erkrankung überhaupt annehmen und die Erkrankung auch einmal benennen. Dann eine kurze Edukation vielleicht machen, dass der Patient eben keine Nassrasur machen sollte, wie die Wundpflege auszusehen hat, dass man eben nicht zu viel desinfiziert, dass NaCl-Lösungen manchmal gut reichen zur Säuberung, dass weite Kleidung getragen werden sollte. Und ganz wichtig, eine Unterstützung bei der Gewichtsabnahme geben. Dann vielleicht dieses Clindamycin-Gel schon verordnen. Bei hochfluoriden Befunden eben auch das Doxycyclin zum Beispiel einmal aufschreiben. Und eben den Patienten das nächstgelegene Akne-Inversa-Zentrum zu nennen und sie am besten dort anzubinden.
Wir verlinken natürlich vieles, was wir jetzt hier angesprochen haben, auch in den Shownotes. Zum Beispiel auch eine Übersicht, wo man eben Akne-Inversa-Zentren finden kann. Auch die Leitlinieninhalte, natürlich auch Ihren Beitrag, den Sie zusammen mit Kolleginnen und Kollegen geschrieben haben in der Zeitschrift für Allgemeinmedizin. Also man findet hier noch weitere Informationen und Unterstützung, um den Betroffenen so gut wie möglich zu helfen. Vielen Dank, Frau Lotte, dass Sie mit mir gesprochen haben zu diesem wichtigen Thema.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und dieses Krankheitsbild einmal näher bringen durfte.
Sehr gerne. Dann machen Sie es gut. Tschüss.
Tschüss.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass Sie bei dieser Folge wieder dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und dass Sie beim nächsten Mal auch wieder dabei sind. Die ZFA Talks sind ein Kooperationsprojekt von der Zeitschrift für Allgemeinmedizin und springermedizin.de. Ich bin Annika Asfalk, Redakteurin bei springermedizin.de. Tschüss und bis bald.
Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.